Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
So billig traden dürfen hier. Sag schnell, wen?
Micah Parsons.
Micah Parsons für ein Apple und ein Ei traden dürfen, dann dürft ihr auch traden, was ihr wollt.
Denke ich auch. Das ist der Sinn vom echten Football und auch vom Fantasy-Football, finde ich. Nur so wird man besser. Also wenn man immer irgendwie versucht, einfach nur über die Drafts besser zu werden, dann wird das halt nie was, ne? Ist so.
Micah Parsons für zwei niedrige Erstrunden-Picks.
Ja, es ist crazy. Wobei Micah Parsons aus Fantasy-Sicht ja gar nicht so eine große Relevanz hat, weil die Position als Outside-Linebacker-Edge nicht so richtig viele Punkte abwirft, ne? Aber nun gut. In echt ist es natürlich krass. Du hast doch bestimmt auch wieder dieses Video gesehen von dem Typen da auf YouTube, der immer die ganzen unterschiedlichen Fans nachmacht und
ja,
auf
ja,
deiner Couch
Tom Grossi,
sitzt, ne?
Ja.
Ja, das war auch wieder geil.
Ja. Yeah. Ja, so kriege ich meine NFL-News.
So ausschließlich darüber, sehr schön.
Ja, der hat das teilweise schneller draußen als alle anderen.
Ja, der ist wirklich lustig, finde ich. Ne? Ich finde es auch geil, dass er wirklich von allen 32 Teams ein Jersey offenbar hat. Ne? Das ist wirklich lustig.
Vor allem beim letzten, der hatte ja wirklich ein Parsons-Jersey an.
Stimmt. Und dann ist er da, wie er am Ende rausgeht, in Parsons-Jersey Richtung Swimmingpool. Ja. Und dann sich einfach ertränken geht.
Das richtig Geile ist, er ist ja Packers-Fan.
Ja.
Und er war gerade in einem Livestream mit zwei, ich weiß nicht genau was, und einem Cowboys-Fan.
Ja.
Und dann kommt da so diese Nachricht.
Ja.
Das musst du dir angucken. Ist auch auf seinem Channel. Das ist so geil. Der Cowboys-Fan sitzt so da. Ich guck kein Football mehr. Ich guck einfach kein Football mehr. Nie wieder.
Das gucke ich mir gleich an, wenn wir hier fertig sind. Naja. So, lass uns mal zu den unschönen Dingen des Lebens kommen.
Steuern, Frühjahrsputz, Härte,
Zahnarzt.
Zahnarzt, ja.
Und bei mir speziell noch TÜV.
Ach, das schaffst du schon.
Habe gestern den ganzen Tag meine Scheinwerfer poliert. Ich weiß, darf man nicht. Habe ich natürlich so gemacht. Ich habe ja natürlich gar keinen TÜV-Termin. Die glänzen auf jeden Fall wieder. Man kann wieder richtig was erkennen. Und ich werde auf der Straße auch wieder gesehen. Ich hoffe, ich komme jetzt durch, wenn ich das nächste Mal zum TÜV muss.
Ja, ich suche ja noch ein Auto, ne? Aber
Wir haben auch noch gar nichts gehört. Hat sich noch keiner gemeldet wegen irgendeiner Eierpfeile. Naja, vielleicht wird das noch. Naja. David, heute ist 47. Folge. Willkommen alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Trotz dieser unfassbar miserablen Leistung an einem Freitagabend 0-2 zu Hause verloren gegen Elversberg. David, du hast es Gott sei Dank, muss man sagen, gar nicht gesehen, richtig?
Nee, ich musste tatsächlich arbeiten. Danach hätte ich mir irgendwie noch den Rest von der zweiten Halbzeit angucken können, aber ich habe nur einmal auf den Spielstand geguckt und dann habe ich mich mit meinen Kollegen auf den Parkplatz gestellt und habe ein Bier getrunken.
Das war im Zweifel die bessere Wahl. Du hast ja sicherlich auch bei der Durchsicht deines Handys und der ganzen News und Nachrichten, die da eingeprickelt sind, sicherlich auch schon sofort mitbekommen, dass man auch das Spiel nicht im Real Life mehr sehen muss, richtig?
Ja, könnte man so formulieren, abgesehen davon, dass das morgen früh um 7 oder so war. Nee, das möchte ich, glaube ich, nicht.
Wir können ja die Eckpfeiler des Spiels einfach mal ganz kurz durchgehen und uns dann über alles, was daraus folgt, resultiert und passieren könnte, dann im Anschluss unterhalten. Ich würde dich kurz einmal abholen. Die Aufstellung, hast du die vorliegen?
Die Aufstellung habe ich ungefähr im Kopf.
Wir haben in der Deckung begonnen mit Toni Leistner, Marton Dardai, Seevolk links, rechts Eitschberger, richtig?
Ja, es war Eitschberger. Ja. Da bin ich aber auch schon irgendwie. Ja, ja, gut. Ging ja nicht anders, ne, mit Marton. obwohl Rochel wäre vielleicht doch besser gewesen, auch wenn es kein Linksfuß ist, aber scheißegal. Nach dem, was ich so mitgeschnitten habe, wäre alles besser gewesen als Marton.
Definitiv. Man muss noch mal kurz sagen, dass, und das Thema werden wir später nach dem Spiel auch noch mal ganz kurz anschneiden, David Kownacki, unsere neue Wunderwaffe, ist natürlich gleich krank gemeldet wegen muskulärer Probleme. Konnte also gar nicht mitspielen, war nicht mal im Spieltagskader. Kam
ein
kurz vorm Spiel raus. Ja, echter Herr Tana hat sich nahtlos eingefügt in die Arbeitsverweigerer-Truppe. Und wieso, weshalb, warum später mehr. Fünfte Minute ging es gleich richtig mit einem Paukenschlag los. Marton Dardai hat wieder sehr, sehr alt auf seiner Seite ausgesehen, hat sich in einer Trantütigkeit mal wieder ausspielen lassen. Es war jetzt, glaube ich, der dritte, vierte Schnitzer in den letzten Wochen und führte auch folgerichtig sofort zum 0:1. Im Grunde genommen. Also man kann jetzt natürlich noch sagen, okay, hätte Ernst irgendwie den vielleicht haben können. Ich glaube, der Ball ging irgendwie durch seine Hosenträger, wie man immer so schön sagt. Der war aber auch so, aus so kurzer Distanz aufs Tor gebolzt. Ich glaube, den musst du nicht unbedingt halten. Wäre geil gewesen, wenn er ihn rausgefischt hätte. Schlussendlich geht die ganze Kacke aber wirklich auf Marton Dardai, der da sich ausspielen lässt wie so ein Schulbub. 0:1, Spiel war ab der Sekunde im Grunde genommen komplett gelaufen, weil wir vorher in den ersten 4 Minuten und 59 Sekunden schon nichts gebracht haben und nach der 5. Minute haben wir überhaupt gar nichts mehr gebracht. Also haben wir letzte Woche noch gesagt, das Spiel war zumindest phasenweise vielleicht die beste Saisonleistung. Muss man jetzt leider sagen, es war die mieseste Saisonleistung und ich glaube nicht nur ich. Alle fragen sich, wie konnte es überhaupt dazu kommen. Ich weiß nicht, ob wir noch viel mehr zum Spiel sagen müssen. Es war eigentlich nicht viel. Was man noch sagen kann, ist vielleicht, dass Elversberg komplett verdient gewonnen hat. Wir haben überhaupt keine Leichtigkeit gehabt im Spiel. Keiner wusste, was der andere macht. Keiner ist für den anderen hingegangen. Alle sind nur übers Feld geschlichen. Es gab dann folgerichtig, glaube ich, irgendwann schon relativ frühzeitig, ich weiß nicht mehr genau wann, aber es gab dann schon das erste Pfeifkonzert, noch bevor es überhaupt in die Halbzeitpause ging. Was ich schon sehr bemerkenswert finde, weil wir doch eigentlich ein Publikum haben, das sehr leidensfähig ist. Und sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen, so eine lemminghafte Reaktion die letzten Monate gezeigt hat, aber es ist schon absoluter Frieden immer irgendwie bei uns, oder nicht?
Ja, Frieden würde ich jetzt auch so nicht sagen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie den Trainingsplatz wieder gestürmt hätten. Wobei, ich habe ja Berichte aus dem Stadion gehört, nach dem 2:0 sind wohl Menschen aus der Ostkurve frühzeitig nach Hause gegangen.
Ja, da passierten auch noch mehrere Dinge, da komme ich auch gleich noch zu. Ich will noch der Form halber noch kurz erzählen, wie das 0:2 zustande kam. Schlussendlich kann man bis zur Halbzeit sagen, dass eigentlich die einzigen Spieler in meiner Wahrnehmung, die einigermaßen Normalform erreicht haben, waren tatsächlich Seevolk, Krattenmacher, Gechter und Ernst. Alle anderen hättest du direkt auswechseln können. Wir haben dann auch ausgewechselt. Irgendwie, es kam Eichhorn und Gröning für Thorsteinsson und Dardai. Und was dann sehr, sehr überraschend war, dass Leitl offenbar die gleiche Idee hatte wie wir letzte Woche und die Woche davor. Er hat auf Viererkette umgestellt. Er hat tatsächlich wirklich auf Viererkette umgestellt. Also der Herrgott dankt es, er hat es getan. Das sah auch tatsächlich gleich deutlich, deutlich besser aus. Du hast irgendwie gemerkt, dass viele Spieler offenbar da viel in diesem System sich sehr, sehr viel wohler fühlen, dass sie wissen, wo sie hin sollen. Selbst Toni Leistner sah, sagen wir mal, zumindest ein halbes Jahr jünger gleich aus. Dummerweise war es dann so, dass der eigentlich bis dahin gute Seevolk irgendwo einen Ausflug gemacht hat. Er ist so invert nach innen gegangen und hat dann irgendwo auf kurz vor Höhe der Mittellinie den Ball vertändelt. Und dann hat man einfach Leistner überspielt und dann stand es Bums 0:2. Und das kleine Pflänzchen Hoffnung war dann weg. Und ich denke, sehr viel mehr muss man dann nicht mehr. Achso, doch eine Szene noch, glaube ich, die noch sehr bemerkenswert war. Krattenmacher, wie gerade schon gesagt, der war ja einer der Besseren. Der wurde dann allerdings irgendwann ausgewechselt. Natürlich, man wechselt ja immer die Besten aus, ne?
Natürlich.
So, das war's eigentlich schon zum Spiel, David. Ich glaube, auch deshalb habe ich in der Vorbereitung ja zu dieser Folge zu dir gesagt, du musst dir das nicht im Real Life angucken, erspare dir das. Es ist einfach schlichtweg auch gar nichts passiert. Außer dann Gellnes Pfeifkonzert zur Pause und natürlich auch nach dem Spiel.
Überraschung, Überraschung. Naja, wenn man jetzt das fünfte Spiel in Folge scheiße spielt. Gut, Darmstadt war besser, aber jetzt auch nicht die Offenbarung. Irgendwann haben die Leute auch die Schnauze voll. Überraschung. Überraschung.
Ja, auf jeden Fall.
Also, was mir auffällt, ist, dass wir immer noch bei genau einem Tor sind, das wir am allerersten Spieltag erzielt haben. Ein Tor in 5 Spielen.
Ja, und seitdem ist nichts mehr passiert.
In den letzten 4 nicht. Nein, gar nichts. Also ja. keine Flanken, keine wirklichen Chancen. Also ich weiß nicht, Gröning war ja wohl noch relativ in Ordnung, aber der ist ja immer in Ordnung, wenn der kommt, dass der Chancen hat. Ich glaube, der muss einfach spielen, dann macht er sie auch rein.
Ja, glaube ich auch.
Und jetzt, weißt du, Cuisance kriegt nichts auf die Kette, Tornsteinsson kriegt nicht auf die Kette. Sie dürfen trotzdem jede Woche wieder spielen. Also Cuisance auf der Doppel-6, was soll der Schwachsinn? Dann schmeißt er gleich Eichhorn rein, wenn der nicht funktioniert, dann kannst du zur Halbzeit Bobolum reinschmeißen. Und Tornsteinsson, da vorne kannst du dann auch, was weiß ich, für den dann gleich Sessa oder so, der ist ja auch nicht viel schlechter, also besser, also wie auch immer.
Oder, ja, denke ich auch.
Oder Cuisance einfach nach vorne ziehen. So.
Also Gröning will das nochmal kurz sagen, der hat tatsächlich wirklich auch ganz ordentlich gespielt, nachdem er eingewechselt wurde. Der wurde auch relativ schnell dann direkt nach vorne, also geschickt über einen langen Ball und hat eine wirklich sehr, sehr gute Abnahme gemacht und das Ding dann halt knapp am Tor vorbeigeballert. Ne? Aber der hat schon angedeutet, dass der eigentlich einen Lauf hat und dass man im Moment dabei ist, diesen Lauf, den er schon aus der dritten Liga mitgebracht hat, zu uns, ihm den irgendwie zu verhageln. Ne? Es ist ein Spieler, der doch im Moment gerade wirklich alle Pluspunkte auf seiner Seite hat. Ich weiß gar nicht, warum man den nicht von Anfang an spielen lässt. Vor allem, wenn doch dann auch Kownacki sowieso gar nicht dabei ist. Warum stellt man vorher nicht schon um vor so einem Spiel und bringt den besten Stürmer, den wir im Moment haben, da vorne rein? Verstehe ich nicht. Weil Reese, haben wir jetzt x-mal gesehen, funktioniert nicht da vorne. Ganze komplett vergessen. Nach der Umstellung zum 4-4-2, ne, war er ja gezwungen, wieder auf der Außenbahn zu spielen. War deutlich besser. Da kamen halt gleich wieder so ein paar Szenen, ne? Also bis zum 0-2, wo dann wirklich alles mausetot war und die sich faktisch aufgegeben hatten. Aber bis dahin, ich will nicht sagen, er war der alte Fabi, ne? Aber du hast gesehen, weshalb ihn die Kurve und alle im Stadion eigentlich so lieb gewonnen haben, ne? Weil er einfach wieder ein bisschen Dampf gemacht hat.
Ja, dann mach das doch. Reese links raus, Cuisance. Also wenn du Cuisance unbedingt spielen lassen willst, dann rechts raus auf Flügel, da war letzte Saison eher am besten.
Ja.
Vorne Gröning rein, dahinter Krattenmacher, fertig ist.
Ja.
Und ins Mittelfeld kannst du dann Eichhorn oder Bobolum stellen.
Ja. Spektakulär fand ich noch, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hattest oder gehört hattest oder vielleicht auch die Videos aus dem Stadion gesehen hast. Kreisel hat danach eine ordentliche Ansage an die Jungs gemacht, die dann ja wieder vor der Kurve standen, so, übliches Schauspiel, und hat ihnen dann erzählt, dass sie die Jungs da unten ja wohl einen Mannschaftsrat hätten und dass er eigentlich jetzt erwartet, dass die Jungs jetzt mal zu ihm kommen würden, damit sie mal über ein paar Sachen sprechen können.
Tja.
Ich weiß nicht, ob das bisher schon passiert ist, keine Ahnung, aber ich denke, sollte man vielleicht mal machen, um nicht den Support aus der Kurve schlussendlich zu verlieren. Weil, wie du auch schon gerade gesagt hast, die Leute sind zwar alle lieb und nett oder größtenteils lieb und nett und supporten das Team, aber die sind nicht doof und verarschen lassen die sich auch nicht.
Nee, und langsam haben wir irgendwie alle so ein bisschen die Schnauze voll, würde ich behaupten.
Würde ich auch sagen. Man muss ja auch faktisch sagen, dass es mit einzelnen Phasen dazwischen, wo sich Hertha zumindest nicht nach unten bewegt, wo es dann, sagen wir, in einer waagerechten auf dem Zeitstrahl einfach weiter nach rechts läuft, ist es schlussendlich schon so, dass wir stetig schlechter werden.
Ja.
Und zwar seit 4-5 Jahren eigentlich, ne?
Seit dem Abstieg spätestens.
Ja. Wir haben viel über Fiello geschimpft, weiß jeder, der den Podcast schon länger hört.
Nein.
Ich bin immer noch nicht an dem Punkt, beziehungsweise ich will heute mit dir darüber mal sprechen, ob dieser Punkt möglicherweise bei Leitl auch irgendwann noch vor der Tür steht. Weil er schon auch
definitiv.
Weil er eben Fehler macht, aber sind diese Fehler nur aus ihm heraus oder gibt es möglicherweise Punkte, die da von außen dazwischen funken, weshalb er gar nicht anders kann? Da gibt es ja die wildesten Meinungen mittlerweile, egal wo man sich umhört, mit wem man spricht, was man so liest. Ich weiß nicht, ob es einen Grund gibt, warum wir so schlecht sind. Vielleicht sind das ja ganz viele Gründe. Was würdest du sagen?
Für die Aufstellung ist er allein verantwortlich, Punkt.
Das, ja.
also können tausend Sachen zusammenkommen, dass sie irgendwie alle nicht auf der Blabla, aber die Aufstellung und die Zeitpunkte, wann er wen einwechselt,
ja,
die liegen allein in seiner Verantwortung. Und das macht er im Moment scheiße.
Jetzt kann man natürlich sagen, dass er, wenn er inhaltlich wechselt, ne, dass er denn möglicherweise eben den Punkt will ich ihm geben, dass er nicht die Spieler tendenziell zur Verfügung hat, die er gerne einwechseln würde. Muss man sich aber auch fragen, verrennt er sich da nicht in irgendwelchen Ideen? Und ist es nicht vielleicht auch so, dass ein Stück weit diese immense, will ich nicht in Abrede stellen, ne, diese immense Verletzungsgeschichte, die wir da gerade am Laufen haben, ich will das nur kurz mal hier einfügen, da hatte einer, mal vielen Dank auf Twitter, glaube ich, hatte Hermanion geschrieben, wer da überhaupt alles gerade fehlt. Und das ist schon beeindruckend. Das sind Kolbe, Clemens, Brooks, Seguin, Demme, Schuler, Karbovnik, Goller, Gersbeck, Kovnatski, dazu denn aus der U23 Kesim, Richter, Sherwood, Kolcic, Richter, Aslanides, Traoré, Benhatira, Weiland, Gottschalk, Trüß, Hildebranden, Die und Schmidhauser. Das liest sich wirklich fürchterlich. Und ich wette drauf, ohne es gegengecheckt zu haben, dass es das so in dieser Form bei keinem anderen Verein im deutschen bezahlten Profifußball gibt. Das will ich ihm sagen wir, noch zur Seite stellen. Ne? Das will ich ihm noch dafür halten.
Ja.
Heißt aber nicht.
Deshalb ist er nicht gezwungen, Rehse in die Sturmspitze zu stellen.
Exakt.
Das hat damit ja nichts zu tun.
Genau, er ist auch nicht gezwungen gewesen. Es mag jetzt ein bisschen anders aussehen, durch die weiteren Verletzungen. Und, warte mal, die gelb-rote Karte war jetzt nicht in die. Doch, wir haben doch jetzt auch noch gelb-rot gekriegt.
Ja,
genau.
Köchter.
Genau. Aber es war nicht gezwungen, von Anfang an auf Marton Dardai und Toni Leistner in einer Dreierkette zu bestehen. Dieses Loch im Sandboden hat er sich selbst ausgegraben. Und da ist er dann aber wirklich mit dem Ansatz, ist er da reingesprungen, obwohl man das Loch schon aus meilenweiter Entfernung, aus 30 Metern Entfernung schon hätte sehen müssen, ist er da mit Arschbombe reingesprungen. Und da bin ich dann wirklich bei dir, wo ich dann eben auch sage, ey, der macht da im Moment sehr eigenartige Dinge.
Also wir waren ja immer große Verfechter von ihm und ich wohne ja jetzt im Einzugsgebiet von Hannover. Die Hannoveraner sind auch immer noch relativ überzeugt von ihm, dass er ein guter Trainer ist, aber zunehmend bewegt er sich halt auch in die Richtung von Fiello, ne? Weil am Anfang war er halt überzeugend im Auftritt und hatte einen ganz klaren Plan und souverän und hast du nicht gesehen und jetzt ist das so, ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Alles doof.
Bringt mich zur nächsten Fragestellung. Wenn ein Trainer jetzt am 5. oder vor dem 5. Spieltag, also vor der Länderspielpause, jetzt schon an dem Punkt ist, wo er offenbar nicht mehr weiter weiß, weil er nämlich auf die Antwort, weshalb alles so schlimm läuft, eigentlich keine eindeutige Frage hat. Zeigt ja auch, wie ich heute in irgendeiner Gazette gelesen habe, dass er den Spielern jetzt die Hausaufgabe mit nach Hause gegeben hat, dass die doch bitte alle mal in sich gehen und ihm dann aufschreiben, welche Gründe sie sehen, weshalb es nicht läuft. Das hört sich total nett didaktisch-pädagogisch an, zeigt aber auf der anderen Seite auch, dass der überhaupt keine Ahnung hat, was da gerade schiefläuft.
Das ist, glaube ich, das Gefühl, was ich auch habe. Also, wie gesagt, guter Teil ist halt auch seine Aufstellung, aber dass von denen, also, dass aus der Mannschaft heraus auch nichts kommt,
ja,
das ist, das hat dann mit ihm auch nichts zu tun. Das sind einfach dann die Klappsparten, die sich Profifußballer nennen und angeblich da, was machen die da, Fußball spielen, Bingo spielen? Ich habe keine Ahnung, was die da tun. Also
was ich auch mir gut vorstellen kann, dass, also wie gesagt, ich meinte ja gerade schon, in meinen Augen gibt es nicht den Alleinverantwortlichen. Es gibt mutmaßlich auch nicht nur einen Grund, warum es so läuft, wie es läuft. Gerade auch, weil wir ja in den letzten 6 Jahren 12 Trainer oder so verschlissen haben. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie es ist, aber so ungefähr, ne? Viel zu viele auf jeden Fall. Das heißt, es läuft ja ganz grundsätzlich irgendwas schief. Ich halte Leitl immer noch für einen Trainer, der grundsätzlich eigentlich schon Ahnung hat, was er da macht.
Ja,
man weiß ja auch, dass er in der Vergangenheit schon gerne auch mit einer Viererabwehrkette gespielt hat. Ne? Also Hannover kann ich mich nicht daran erinnern, dass die ständig Dreierkette gespielt hätten, oder? Kannst mich gerne berichtigen, wenn du das...
Nee, eigentlich nicht.
So, heißt auch, dass er in diesem System bei Hannover und auch wenn man sich da so die Highlights angeguckt hat oder auch wenn wir da letztes Jahr gegen die gespielt haben, haben die nicht stringent die ganze Zeit nur versucht, knallhart durch die Mitte zu spielen, sondern haben andere Wege versucht, haben auch ganz klassisch auch mal Flügelspiel aufgezogen und haben über Flanken gearbeitet. Macht Leitl im Moment gar nicht. Ich halte den von seiner ganzen psychologischen Beschaffenheit von außen betrachtet schon allerdings auch für einen sehr loyalen Menschen. Sagtest du ja auch, er ist ja auch dafür bekannt, ne, dass er Spielern sehr lange Leine gibt, dass er seinen Stammelf hat und versucht, das bis zum Get-No durchzuziehen. Das glaube ich bei ihm auch, sagen wir, nicht nur im Punkto Coaching-Staff, die Leute, die um ihn rum auf seiner Seite der Mannschaft arbeiten, sondern auch in der Führungsstruktur nach oben, dass er auch da niemanden unter den Bus wirft. Wenn man aber in den letzten Wochen in dieser Transferphase immer wieder gehört hat, ne, dass Leitl eigentlich schon auch Führungsspieler wie auch Schienenspieler gefordert hat. Wir haben ja uns hier oft lange genug über linke Außenbahnen unterhalten, ne, oder über einen Linksverteidiger, die er alle gerne haben wollte. Dann finde ich, und das muss man ihm jetzt wirklich zugute halten, finde ich das sensationell, ne, dass er bislang noch nicht öffentlich gesagt hat, was Benny Weber da eingekauft hat oder mir nicht zur Verfügung gestellt hat, finde ich maximal unschön.
Ja, dann machen wir wieder unser Benny Weber-Thema auf, ne?
Vermutlich.
Ja, also ich war ja in der Saisonvorbereitung und so, ja, wenn das alles funktioniert, was er sich so da zusammengekauft hat, dann wird's gut, dann will ich nichts gesagt haben. Aber ich meine mich auch zu erinnern, dass ich gesagt habe, das ist jetzt quasi die erste Transferphase, ohne dass ihm Zecke oder so einer reinredet, die er dann alleine verantwortet.
Ja.
Und die muss dann halt auch funktionieren. Und also ich behaupte, Gröning ist ein sehr guter Einkauf nach wie vor. Aber ansonsten, Krattenmacher, ja. Aber man kann ja nicht nur von dem ausgehen, was wir diese Saison bekommen haben.
Nee, man muss vor allem davon ausgehen, was wir nicht bekommen haben. Also ja, Krattenmacher ist ein feiner Fußballer, den wir ausgeliehen haben. Ja, Kovnatski ist ein feiner Stürmer, den wir ausgeliehen haben. Ja, Gröning ist auch ein feiner. Ja, Jensen ist gut. Also die Spieler, die er geholt hat, sind für die zweite Liga sicherlich keine schlechten Spieler. Es geht ja eher darum, was er nicht geholt hat. Also mal ganz einfach gesagt, es ist ja wahnsinnig toll, dass wir jetzt mutmaßlich das stärkste Mittelfeldspiel theoretischer Natur nach vorne haben, weil wir die meisten Spieler da haben. Und ich sage wirklich von der Anzahl her, die meisten Spieler im Mittelfeld. Bringt dir aber nichts.
Im zentralen Mittelfeld.
Genau, bringt dir aber nichts, wenn du dafür die linke Außenbahn und die rechte Außenbahn komplett opferst.
Jupp.
Weil dann bist du ausrechenbar. Und zwar für jede Mannschaft. Also auch eine Landesligamannschaft. Ich weiß gar nicht, im DFB-Pokal in der nächsten Runde, was da als kleinste Mannschaft noch drin ist. Aber die wissen genau, wie wir spielen.
Ach, das ist ja auch heute. Ah, das ist ja auch noch heute. Gott, ich krieg Angst. Das kleinste ist, glaube ich, Illertissen.
Ja, so sollten wir gegen Illertissen, also nicht nur wegen der Underdog-Feelgood-Story, sondern sollten wir gegen die spielen, die wissen exakt, worauf sie sich einstellen müssen, wenn sie Hertha zugelost bekommen. Die reiben sich schon die Hände, dass es bitte Hertha wird, weil jeder weiß, wie man gegen uns spielen soll. Weil offenbar jemand, der dafür verantwortlich zeichnet, diese Mannschaft nicht so zusammengestellt hat, dass man Überraschungsmomente schaffen kann, weil wir ausschließlich durch die Mittelbahn spielen.
Du brauchst überhaupt keine Überraschungsmomente, die spielen so scheiße, da kannst du machen, was du willst. Ich habe gerade gelacht, weil ich habe gerade auf die beiden Töpfe für die Auslosung nachher geguckt. Mhm. Und im Amateurtopf sind genau noch zwei Mannschaften. Die eine ist Illertissen, die andere ist, na, wer ist die andere?
Weiß ich nicht.
Die sind die schöne Mannschaft, die gegen Hannover 96 gewonnen hat.
Ich komme gerade nicht drauf, weiß ich überhaupt nicht, wer gegen die gewonnen hat.
Eins unserer Lieblingsteams aus dem Osten.
Cottbus.
Cottbus.
Um Gottes Willen.
Richtig.
Ja, wunderbar.
Bei unserem Glück fliegen wir in Cottbus raus.
Naja, wunderbar.
Oder wir kriegen nochmal Elversberg.
Ja.
Das wäre auch eine Möglichkeit.
In unserer derzeitigen Verfassung ist es eigentlich egal, wen wir kriegen. Wir fliegen sowieso raus. Und das sage ich hier nicht mit Häme, sondern es ist faktisch so. Aber lass uns nochmal schnell zurückkommen. Ich weiß noch, wie du letzte Saison, und ich meine auch in der davor, da haben wir ja, glaube ich, privat drüber gesprochen, aber öffentlich nachrecherchierbar in den alten Folgen kann man sehr gut nachhören, wie du in der Rückrunde letztes Jahr eigentlich schon Benny Weber immer wieder in Frage gestellt hast. Ich glaube, liebe Grüße an den Shadow Wolf, er kann das, glaube ich, bezeugen. Er war da auf deiner Seite oft, während ich noch gesagt habe, diese Baustelle möchte ich eigentlich noch nicht aufmachen. Nachdem das Transferfenster morgen Abend um 20 Uhr schließt und diese Woche ja schon gesagt wurde, dass bei uns alles gelaufen ist, sprich Leitl in der PK ja schon gesagt hat, da passiert nichts mehr, können wir davon ausgehen, dass niemand mehr kommt. Ich finde, ne, nochmal, die Einzelspieler, die geholt worden sind, alles feine Jungs, aber wenn du das in der Gesamtsituation betrachtest, muss ich dem Ganzen wahrscheinlich insgesamt eine 4 bis 5 geben.
Also so wie die Mannschaft jetzt gerade funktioniert, eine 5.
Ja, wenn der Fußballgott ein bisschen dazu hilft, ist es eine 4 in manchen Spielen, ansonsten ist es tendenziell eine 5. Also ja, 4 bis 5, 4, weiß ich nicht.
Ja, also dann reden wir jetzt schon, wollen wir drüber reden, Trainer raus, wollen wir drüber reden, Sportdirektor raus, oder wollen wir die alte Leier aufmachen und sagen, Muskelverletzung, ja, sie wollten angeblich das fitteste Team der Liga sein, sind wir wieder bei den Physios, beim Athletiktrainer und der medizinischen Abteilung.
Genau, ich habe letzte Saison irgendwann mal so ein Foto von Hertinho gepostet, ne, und habe gesagt, er wäre der Einzige, den wir bisher noch nicht ausgewechselt haben. Wir haben alles versucht, wir haben jeden rausgeschmissen, wir haben jeden abgefunden, wir haben jeden ersetzt, außer Hertinho. Ich war mir felsenfest sicher, dass es an Hertinho liegt, warum wir so schlecht sind. Ich habe da einen vergessen. Und das ist, wie du ihn gerade schon angesprochen hast, es ist Kuchno und seine Gang. Ganz genau.
Ja. Der ist, glaube ich, noch länger da, weil Hertinho wurde ja gerade neu ausgeschrieben, die Stelle. Also, falls noch einer Arbeit braucht, 20 Stunden die Woche, viel Spaß.
Das ist auch geil, weil spätestens nach der Länderspielpause, nach dem ersten Spiel, werden wir dann sehen, ob es vielleicht doch an Hertinho lag oder nicht. Weil wenn da jemand anderes drin steckt und wir plötzlich immer noch verlieren, war er es nicht.
Ich glaube auch nicht, dass das ist.
Ja.
Behaupte ich jetzt mal.
Nein, so, zurück zu Kuchen.
Ja, was willst du da noch sagen, was wir nicht schon längst gesagt haben? Es kann nicht sein. Das ist ja, es ist ja nicht nur der. Es müssen ja auch die Physios und die ganze medizinische Abteilung sein, weil es ist gerade von der ersten über die U23 über die U19. Es zieht sich komplett durch.
Komplett richtig. Mich würde mal interessieren, wie die eigentlich so den Tag vor dem Spiel und auch den Spieltag selber bis zum Anpfiff, wie die eigentlich das so verleben. Was die da so machen, welche Ruhephasen haben die da, wie bereiten die sich darauf vor, auch wie die sich ernähren. Das würde mich wirklich alles wirklich mal interessieren.
Ach, das kann ich dir eigentlich sagen. Die sitzen irgendwo in einer Dönerbude, trinken ihr Berliner Luft, quarzen sich zu und spielen den ganzen Tag am Automaten.
So sieht's zumindest aus, alles, was sie da auf dem Feld fabrizieren. Ja, absolut richtig. Jetzt kann man natürlich sagen, bei den ganzen Verletzungen, die wir so haben, ne, Logo, wenn Kolbe auf die Flanke fällt, ne, und sich die Rippe bricht, dann hat das nichts mit der Fitnessabteilung oder der Ernährung oder der Vorbereitung zu tun.
Richtig.
Das ist eine Verletzung, die man natürlich komplett rausnimmt. Wenn sich, was weiß ich, keine Ahnung, wenn Demme sich wieder die Rübe verletzt und wieder Schwindel hat, ist das auch nicht, wobei das ist ein schlechtes Beispiel, aber es ist ursächlich kein Zustand des oder keine Sache von Fitness oder Nicht-Fitness. Bei allen anderen
aber von
Dingen,
der medizinischen Abteilung.
Ja, genau. Deshalb habe ich die kleine Einschränkung gerade gemacht. Schlussendlich sind aber muskuläre Verletzungen definitiv Sache dieser Abteilung. Ich gehe sogar so weit, dass wenn Karbovnik sich mal wieder irgendwas am Knöchel holt und eine Bänderverletzung, Bänderdehnung, ich weiß gar nicht, ob er jetzt einen Riss gerade aktuell hat, wenn solche Dinge auftreten, natürlich gibt es gewisse physiognomische Voraussetzungen. Jemand hat vielleicht, was weiß ich, längere oder auch kürzere Bänder, hat vielleicht, sagen wir, dünnere, zerbrechlichere Gelenke. Schlussendlich ist es aber so, wenn du darum weißt bei manchen Spielern, lässt sich vieles davon muskulär aufbauen, sodass du ja einen körperlichen Eigenschutz entwickeln kannst. Grundsätzlich sind viele von solchen Verletzungen, kann man proaktiv verhindern, indem man versucht, ein gezieltes Training vorne ranzusetzen, damit dann eine gewisse Körperspannung in so einem Spiel stattfindet, damit man sich eben nicht bei einem kleinen Schubser schon irgendein Band dehnt, reißt, rupft, was auch immer. Und die ganz einfachen muskulären Verletzungen, die wir ständig haben, sprich Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse, was man so landläufig als Zerrung irgendwie sieht, das lässt sich komplett mit vernünftiger Vorbereitung und auch Nachbearbeitung verhindern. Und das weiß man nicht erst seit heute, das wissen nicht nur wir, sondern das weiß jeder, der im professionellen Sportbetrieb irgendwo einen Job macht.
Ja, also grundsätzlich natürlich verhindern kannst du nicht alles zu 100%, aber wenn du 10 Spieler gleichzeitig hast, die im Krankenhaus liegen und davon sind 7 mit Muskelverletzungen und das über den Verlauf der Saison und es sind immer wieder andere oder auch immer wieder dieselben Spieler, das hat System.
Ja, denke ich auch.
Punkt aus, Ende. Es hat System, da könnt ihr mich auch nicht von irgendwas anderem überzeugen. Da ist, aber wie gesagt, das ist zum einen Kuchno, weil der ist halt fürs Athletiktraining zuständig. Die Physios will ich jetzt mal rausnehmen, weil die kommen ja eigentlich erst, wenn die arbeiten ja auch noch auf Anweisung, aber die medizinische Abteilung, da läuft auch einiges schief dann.
Denke ich auch. Es geht ja sogar so weit, dass ich sagen würde, dass manche Spieler, die müssen ja, bevor sie überhaupt zu uns transferiert werden, gehen die ja zum Doc und werden auf Herz und Nieren überprüft. Und bei anderen Vereinen führt das dann dazu, dass, was weiß ich, beim HSV hier Königsdörfer jüngst nicht wechseln konnte, weil sein aufnehmender Club sagte, nö, das sieht nicht so gut aus, den wollen wir dann doch nicht haben nach dem Medizincheck. Jetzt doch gerade auch irgendein Bayern-Transfer aus England daran gescheitert. Also solche Dinge passieren. Wenn du also einen vernünftigen Sportmediziner hast, kannst du ihm Dinge nicht vorenthalten bei so einer gründlichen Untersuchung. Es sei denn, du willst manche Dinge nicht finden, weil du eben der Meinung bist, ach naja gut, der Diego Demme, der Fußballgott aus Neapel, ja gut, die 3-4 Kopfverletzungen, die Gehirnerschütterung, die der da schon in Italien hatte, das wird er bei uns nicht haben. Naja gut, es ist aber eine Disposition darauf, dass der möglicherweise häufig solche Dinge hat. Warum holst du so einen Spieler überhaupt? Warum holst du jemanden wie Seguin, von dem man dann möglicherweise ja auch schon wusste, dass der schon verletzt war, bevor der zu uns kommt und dann eigentlich auch die ersten Wochen unter Garantie ausfallen wird. Also was sind denn das für Moves auch?
Ja, aber das haben wir in den letzten Jahren ganz gerne gemacht. Immer eigentlich ganz geile Spieler, die es woanders nicht mehr schaffen, weil sie so verletzungsanfällig sind, zu uns geholt und dann, ach, das wird schon gut gehen und es ist nie gut gegangen.
Ja.
Nicht bei einem. Also das beste Beispiel ist ja jetzt auch schon wieder hier, siehst du, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Ist ja egal. Aber das hatten wir ja immer wieder. Und es kann eigentlich nicht sein, dass sie immer wieder sagen, ach, na ja, die kriegen wir schon hin und es wird schon irgendwie gut gehen und bla bla bla. Nee, ganz offensichtlich nicht. Und das Training bei uns und die Prophylaxe bei uns, die machen es ja offensichtlich nicht besser.
Nee, anscheinend nicht.
Übrigens bin ich der Meinung, der Demme wird nicht mehr auf den Damm kommen. Das wird's wohl gewesen sein. Weil wenn er ständig Schwindel und neurologische, dann sagt er jetzt die Saison, also vielleicht erst Ende der Saison, aber das ist dann die letzte Saison, die er Profifußballer verbringt.
Denke ich auch mal. Irgendwann muss man ja auch an die Gesundheit des Spielers langfristig denken, ne? Und American Football und NFL und Fantasy und so weiter weiß man ja, dass das sehr gut mittlerweile entschlüsselt ist, was einzelne Kopfverletzungen dann doch mit dem Gehirn eines Spielers so veranstalten. Und man sollte davon ehrlicherweise nicht zu viele haben, wenn man irgendwann noch seinen eigenen Namen aussprechen können möchte.
Ja, und bei ihm kam ja dann noch eine relativ schwere Corona-Erkrankung dazu, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Die ja auch neurologische Schäden hervorrufen kann. Ja, nee, also mit Demme, das war's. Der ist ja so gesehen auch in Ordnung, klar, es kann passieren und so, aber wenn das jetzt so der Halsbringer ist, das hatten wir letzte Saison schon, ne? Du wartest immer auf irgendeinen Halsbringer, der verletzt ist und dann wird alles viel besser und alles viel toller und wir müssen nur bis dahin durchhalten.
Weil wir auch häufig vor und in so Transferperioden immer irgendwie auf die großen zündenden Namen warten. Weil es irgendwie uns oft schmackhaft gemacht werden soll und vielleicht auch so, vielleicht ist das auch Taktik, ne? Vielleicht ist es ein bisschen boshaft unterstellt, aber vielleicht ist das auch eine gewisse Taktik, dass man denkt, der Hertha-Fan an sich kommt nicht klar. Oder sagen wir, die Stimmung kippt zu schnell, wenn man nicht immer davon träumt, dass jetzt der nächste altgediente ehemalige Topstar in Berlin aufschlägt. Ich glaube, dass insgesamt so ein Umdenken müsste da eigentlich mal stattfinden, dass man eben nicht Spieler, die irgendwo anders schon lange aussortiert wurden, das hat ja auch immer einen gewissen Grund, ne? Also letzte Woche habe ich ja auch wieder von Leistner erzählt und so weiter. Diese Spieler nicht in dieser Masse zu uns zu holen, sondern vielleicht einfach mal, wie das andere Vereine machen, versuchen, jüngere Spieler, die vielleicht auch unbekannter sind, zu holen, Klar, die versprechen dir nicht automatisch den Aufstieg, den du dann lauthals verkünden kannst. Das kann man es natürlich mit Demme und Leistner und solchen Spielern natürlich einfacher. Aber ist es realistischer? Ich wage zu behaupten, nein. Wenn ich mir andere Mannschaften angucke, wie die ihre Teams zusammenstellen, da kennst du keine einzelne Sau davon. Die geben dann am Ende, weiß ich nicht, für 1 Million für alle zusammen aus und spielen trotzdem besser als wir.
Ja, schönen Gruß nach Elversberg in das Kackdorf.
Zum Beispiel.
Ja, ich habe gehört, Gelsenkirchen möchte unbedingt Silla verkaufen für, ich weiß nicht, 9 Millionen oder so. Naja, ganz ehrlich, es gab ja wohl schon im Stadion Gerüchte, dass wenn wir verlieren, Rehse noch zu Stuttgart wechselt.
Genau, habe ich auch gelesen oder gehört. Hast du da noch mehr irgendwie zu? Wird das durchaus jetzt noch passieren? Ich meine, bis morgen 20 Uhr kann ja noch einiges, aber wie realistisch ist dieses Gerücht?
Ich habe da nichts weiter von gehört. Also, weiß ich nicht. Ich sagen wir mal so, ich könnte es mir gut vorstellen, dass die noch mit einem Riesenangebot um die Ecke kommen.
Ja.
Aber gehört habe ich jetzt darüber weiter nichts. Das war nur so, ja, im Stadion geht das so rum.
Ja, okay. Ich meine, es könnte natürlich, ne, von der Idee her finde ich den Gedanken nicht komplett abwegig. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, weiß jetzt nicht, ob das in diesem Fall so ist, aber dass man während der Vertragsverhandlungen um Fabi Rehse ihn auch damit geködert hat, dass man gesagt hat, ey, wir stellen dir eine vernünftige Mannschaft hin, die nächstes Jahr um den Aufstieg spielt. Das Transferfenster geht ja bis in den September rein. Dann sieht man schon, in welche Richtung das für Hertha gehen kann. Und dann kannst du dann ja notfalls immer noch gehen. Und dann können wir auch, bevor wir es mit dir bis zum Ende durchziehen und zu viel Geld ausgeben, das wir eigentlich nicht haben für dein Gehalt, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, nochmal in die Bundesliga zu wechseln und wir können uns nochmal neu ausrichten, sodass wir im Falle eines Nichtaufstiegs nicht automatisch pleite sind. Also das halte ich schon für ein Szenario, das denkbar ist. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht.
Nein, ich glaube nicht, dass ihm das so versprochen wurde. Ich glaube aber, dass falls einer ankommt mit einem ordentlichen Angebot, dass er dann sagt, ja, nehme ich. Und dass Hertha dann auch sagt, ja, okay, nehmen wir die Millionen, verkaufen sie uns dann wieder so, als ja, es war wirtschaftlich nicht anders möglich. Aber weil es dann natürlich am Deadline-Day so quasi der letzten Minute stattfindet, konnten wir jetzt auch leider keinen neuen mehr holen. Und das Geld, ja, das fließt jetzt alles in das Catering für, ich habe keine Ahnung.
Ja. Und dann hat man Fabi Rehse nach Stuttgart verscherbelt für 3,5 Millionen.
So, und hat die 3,5 Millionen sind dann aber weg, die werden nicht reinvestiert, die fließen wieder in irgendwelche Löcher und das war's dann.
Ja, also halte ich für ein realistisches Szenario, dass uns das morgen noch erwartet. Mal sehen.
Kein wahrscheinliches, aber ein realistisches, ja.
Ja. Was könnte es noch sein, weshalb wir aktuell so schlecht sind? Könnte es auch sein, weil, keine Ahnung, der Planet aufhört sich zu drehen? Oder was könnte es sein, David? Haben wir noch eine andere Idee?
Naja, du siehst Leute wie Kolbe, wie Krattenmacher, Gröning, die kommen, die können spielen. Das sind an sich keine schlechten Transfers.
Ja.
Die können spielen, die wollen spielen. Und der Rest, der auch noch so dummerweise mit auf dem Platz stehen muss, von denen kommt einfach nichts.
Ja.
Die sind also, als ob die alle in so einem, weißt du, so ein Anti-Bootcamp waren, wo die, nicht die Moral aufgebaut wird, sondern jeden Tag erzählt wird, du bist der letzte Dreck, du kannst nichts und du bist nichts wert.
Ja.
So ungefähr. Also Psyche.
Ja, Psyche kann es durchaus auch sein. Wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, dass wir jetzt ja eigentlich psychologisch betreut werden. Also wir beide ja sowieso schon lange, ne? Ich meine aber unsere Spieler, ne? Wir haben da ja in der Offseason ein bisschen was getan und haben da ja eine Psychotherapeutin eingestellt, eine Sportpsychologin, die ja hoffentlich den Jungs ein wenig Halt verspricht. Sowas dauert natürlich immer ein bisschen, aber kann auch eine Möglichkeit sein, wäre aber in der Endschau betrachtet ja eigentlich auch wieder eine Benny Weber-Geschichte, weil du merkst ja relativ schnell, wenn du jemanden zu Verhandlungen da hast, wie der als Mensch so gestrickt ist und welche charakterliche Ausstattung er so hat. Muss man da nicht ganz grundsätzlich eher drauf achten, dass man da ein bisschen, ich will es mal so sagen, resilientere Typen irgendwie verpflichtet?
Ja, wir hatten immer so ein, zwei gerne vom Balkan, die dann kein Blatt von den Mund genommen haben.
Ja.
Und die dann aber auch vorne weggegangen sind und wo die ganze Mannschaft hinterher ist.
Genau. quasi so ein richtiger Leitwolf in so einer Mannschaft. Muss ja nicht gleich der späte Kunja sein oder der noch viel spätere Stefan Effenberg, der nie bei uns gespielt hat. Aber ja, du brauchst solche Charaktere natürlich auch in der Mannschaft, weil man sich dann auch prima mal hinter so jemandem verstecken kann. Da gebe ich dir absolut recht.
Deshalb ja, nicht nur das, sondern auch einfach einen, der sagt, ey, jetzt beweg mal deinen Arsch hier, Freundchen.
Ja.
So geht das nicht. Ja. Weil ich glaube, deshalb sagte ich ja Balkan, ich glaube Simonic, Pantelic, Ibisevic, das waren genau solche Typen.
Das denke ich auch.
Die ganzen Itches. You know.
Denke ich auch.
So einen haben wir nicht. Also, schönen Gruß, guck mal, eher in Serbien, Kroatien, so in der Ecke nach ein paar
Tagen. Da gibt es auch feine Fußballer, absolut richtig. Und schlussendlich genau dieses Problem, was du da gerade aufzeichnest, ne, haben wir schlussendlich ja nicht nur nicht bei den Spielern, sondern haben wir ja in der Etage da drüber, also oberhalb von Leitl ja so gesehen auch nicht. Weil wenn ich mir das angucke, wie der arme Mann sich mittlerweile von Interview zu Interview hangeln muss und alles, was er als Rückendeckung von oben kriegt, ne, ist dann gähnende Leere, eisiges Schweigen bis zu einem vollkommen, also sorry, bekloppten Gefühlsausbruch. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest nach dem Spiel.
Das habe ich gesehen. Ich habe auch dazu sehr unterschiedliche Meinungen gesehen.
Ja. Ich bin gleich gespannt auf deine Meinung. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn ein sportlicher Leiter das macht. Gehört auch ein bisschen ein Stück weit dazu. Und ich erkläre auch gleich noch, warum ich es grundsätzlich gut finde. Ich finde es aber jetzt in dieser Phase, finde ich, die Art und Weise, wie er es dann macht, ne? Was hat er noch gesagt, kriegst du gerade auf die Kette? Wurde, glaube ich, gefragt, ist Stefan Leitl noch fest im Sattel? Und dann sagte Benny Weber, dass er die Frage... Ich
finde die Frage zum jetzigen Zeitpunkt
respektlos.
Zumindest respektlos, ja.
Genau, und er will darauf nicht antworten. Ne?
Ach, verdammt.
Genau.
Ja.
Und er möchte darauf nicht antworten. Das kann ja durchaus eine persönliche Meinung sein, aber das zeugt wirklich von einer Dünnhäutigkeit sondergleichen, die ich in dem Moment irgendwie völlig daneben finde. Wie gesagt, ich finde es großartig, wenn ein Sportdirektor oder ein Geschäftsführer dann einfach mal sagt, so oder so sieht's aus. Nur das wünsche ich mir in einer anderen Art und Weise und ich wünsche mir das vor allem auch proaktiv und nicht so, ich bin das kleine Kaninchen, das jetzt in die Ecke gedrängt wurde von einer einfachen, simplen Frage, die tausendfach gestellt wird. Die ist ja auch zu antizipieren gewesen. Das ist ja nicht völlig überraschend. Man weiß ja, was für Fragen nach solchen Spielen schon kommen. Und dann steht er da in der Ecke hinter seinem Mikrofon, hält sich am Mikrofon fest und denkt dann, er macht jetzt einen auf Raubkatze, sieht aber trotzdem aus wie ein Hasenhäschen. Das führt zu nichts Guten. Das führt dazu, dass er nicht mehr ernst genommen wird. Und es gibt dem Trainer, und das ist ja das eigentlich, weshalb ich das eigentlich gut finde, es gibt ihm überhaupt keine Rückendeckung. Er stellt sich damit nicht vor den Trainer. Er muss er die Aufmerksamkeit schon viel mehr auf sich lenken, damit es gar nicht erst schon in dieser Woche zu solchen Fragen kommt.
Hm.
Aber sag mal deine Meinung.
Ja, wie gesagt, also grundsätzlich, erstmal andersrum. Also ich habe da sehr, sehr gegensätzliche Meinungen zu gelesen. Also die einen sagen, ja, das war genau richtig und die anderen sagen, das war schon wieder beschämend und lächerlich und amateurhaft. Also ich bin da bei dir, die Grundaussage ist richtig.
Ja.
Und das muss er auch so machen. Ja, die Art und Weise geht aber nicht. Weil du hast gemerkt, ja, wirklich sehr, sehr dünnhäutig.
Ja.
Sehr emotional, also nicht alles andere als souverän.
Ja.
Und die Formulierung war jetzt auch nicht so, dass man daraus ablesen könnte, dass er wirklich hinter Leitl steht. Ich glaube, das wollte er ausdrücken, ja, aber die Formulierung ist dazu nicht geeignet.
Ja, das ist es, da hast du absolut recht. Das hätte er, glaube ich, wirklich anders machen müssen und das zeigt aber im Grunde genommen auch darüber, dass er ja ansonsten auf den PKs oder vor den Spielen, wenn er da immer saß, ne, er ist ja auch so ein kleiner Grinsehamster, der sich ja so ein bisschen hinter seinem Blender-Guard-Grinsen versteckt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er eigentlich so dieser Hautrau-Typ überhaupt sein kann. Ich wage mal zu behaupten, dass das eigentlich nicht ist. Muss er auch nicht.
Ist er nicht.
Aber dann brauchst du tendenziell halt jemand anderes im Verein, der das dann diese Rolle oder diesen Part dann halt übernimmt, ne? Aber du kannst halt nicht einen Trainer, der offensichtlich gerade am Struggeln ist, und das kennen wir selber auch, wenn man sowieso schon Fehler macht, dann häufen sich die kommenden Fehler einfach deshalb, weil man mehr mit der Frage beschäftigt ist, scheiße, 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 hier passiert gerade so viel Mist, wie kann ich das alles verändern? Und dann passieren einem gleich noch mehr Fehler. Die klassische Spirale. Deshalb brauchst du natürlich jemanden, der sich jetzt vor den Trainer stellt, in einer vernünftigen Art und Weise und dem man das vor allem auch abkauft, weil so ist es eigentlich nur ein Bärendienst.
Genau. Also dafür wäre Zecke vom Typ her der bessere gewesen.
Ja.
Der hätte das in der richtigen Art und Weise gemacht. Nee, da haben wir gerade keinen, weil, wie man sieht, Benny ist da anscheinend zu dünnhäutig. Also, der muss ja kein Hoeneß sein, weißt du, der immer so auf den Putz haut und poltert. Ja. Muss er auch in seiner Position gar nicht sein. Ja. Aber du hast recht, du brauchst einen, der sich dann hinstellt. Und dann, ob er das ist, ob es der Geschäftsführer ist, ob es der Präsident ist, irgendwer muss es machen.
Irgendwer muss es machen, denke ich auch.
Und das sind alles nicht solche Typen. Das sind alles, also auf ihre Art kompetente, behaupte ich jetzt mal.
Ja.
Aber eher ruhige und sachliche.
Genau, wollen wir den nicht. Ja.
Die haben eher so ein, wie man so schön sagt, angenehmes Betriebsklima. Das ist jetzt also wirklich keiner dabei, der wirklich mal auf den Tisch haut und anfängt rumzupoltern. Klar, es gibt da oben, das weiß ich auch, ja, kontroverse Diskussionen und was sollen wir jetzt hier machen und da und so. Aber so ein richtiges Arschloch hast du jetzt nicht dabei.
Nee, am Ende muss solche Dinge ja auch immer einer entscheiden. Also es ist ja schön in so einer demokratischen Veranstaltung, dass man sich austauscht, dass man Diskurs führt und so weiter. Aber am Ende wird es, wenn es nicht ständig Abstimmungen geben soll zu jedem kleinsten Thema, muss die Dinge irgendeiner entscheiden. Und der Unterschied, soll jetzt kein Gejammer werden, ne? Aber der Unterschied zu einer Phase, wo man wirklich dachte, jetzt läuft es wirklich richtig gut im Verein, war ja faktisch der, dass wir mit Kai Bernstein jemanden hatten, der genau so ein Typ war, der die Augen auf sich gezogen hat, der sich notfalls auch mal vor den Trainer oder neben den Trainer gestellt hat und dem man das auch abgenommen hat, der dann, sagen wir, da die Scheinwerfer auf sich gezogen hat. Benny Weber war damals schon der gleiche Typ charakterlich, ne? Genau die gleiche Ausstattung. Mhm. Der hat da aber besser funktioniert, weil er jemanden hatte, der, sagen wir mal, nach vorne hin, das meine ich nicht despektierlich, aber dann halt die wilde Sau gegeben hat. Wenn wir so jemanden im Moment nicht haben und Fabi Drescher ist das halt auch offenbar überhaupt nicht, dann brauchen wir jemand anders, der das übernimmt. Weil so verheizt du da einen Trainer, der eigentlich ein guter Trainer ist. Der eigentlich sehr vieles in der Vergangenheit richtig gemacht hat. Der im Moment so ein bisschen bei uns unter die Räder kommt, weil er alleine gelassen wird.
Ja, und weil er falsche Entscheidungen trifft.
Das auch noch, ja. Das auch. Genau, aber du weißt ja nicht, wie das intern schon läuft, wie getrieben der schon ist, weiß man ja alles nicht. Also,
ja, aber trotzdem, die Aufstellung ist letzten Endes seine Sache und wenn er sich für diese Aufstellung entscheidet, dann ist das sein Fehler. So. Dass er nicht die Mannschaft hat, die er gerne hätte und die er braucht, das ist ein anderes Thema, aber Fabi Riese braucht er trotzdem nicht in den Sturm stellen. Da ist er nicht zugezwungen.
Ja, das stimmt.
Aber ich geb dir recht, das sind alles Leute, die können dann gut im Hintergrund arbeiten und das machen sie bestimmt auch ordentlich und bis gut. Also abgesehen von Bennys Transferbilanz, also die ist wirklich, ja. Aber du brauchst halt wirklich einen, der dieses ganze, gerade in Berlin, dieses ganze Medienrummelgedöns da abfängt und dafür sind sie alle nicht geeignet.
Genau. Wenn wir so jemanden nicht finden oder so jemanden nicht einstellen oder einer, der vielleicht im Moment immer im Hintergrund war und auf einer Position, die ihn nicht dazu befähigt hat, nach vorne ins Rampenlicht zu treten. Wenn wir so jemanden nicht aus uns heraus selber nach vorne schieben, dann wage ich die Behauptung, dass es ziemlich egal ist, wen wir da auf der Trainerbank haben, weil sich jeder Trainer in kürzester Zeit bei uns aufreiben wird in dieser Konstellation. Das heißt, ich will mal kurz darauf antworten, dass im Moment ja schon sehr viele den Kopf des Trainers fordern. Egal, wen du jetzt holst, er wird die gleichen Voraussetzungen haben, wie sie gerade Stefan Leitl hat oder wie sie auch Fiello vorher hatte. Das will ich auch dazu sagen. Wenn wir das drumherum nicht ändern und egal, die einen sagen, wir brauchen eine richtige Leistungskultur, die anderen sagen, wir müssen noch viel lieber zueinander sein. Was da das Richtige ist, weiß ich nicht. Kann man von außen schwer betrachten. Das muss sich auf jeden Fall grundlegend ändern. Sonst werden wir weiter so konstant immer schlechter werden und wir werden noch viel mehr Trainer da auf der Trainerbank erleben mit den unterschiedlichsten Charakteren, die entweder da ein bisschen länger mit klarkommen oder ein bisschen kürzer damit klarkommen. Aber wir werden immer wieder an diesen Punkt kommen. Und Stefan Leitl hat bisher schon bewiesen, dass er woanders ein guter Trainer sein kann. Es scheint also nicht komplett ausschließlich an ihm zu liegen. Das ist alles, was ich dazu noch sagen will. Beeindruckend fand ich, ich habe heute, ich weiß nicht, ob du die Schlagzeile heute nachmittags gelesen hattest, und das will ich einmal kurz vorlesen, weil da habe ich plötzlich schon gedacht, ach, Gott. Also ich war so gefangen zwischen total geschockt und innerer Freude, weil ich dachte, jawohl, irgendwie kann es jetzt besser werden. Ich las plötzlich die Headline, Augsburg hat Benny Weber als Sportdirektor verpflichtet. In irgendeiner großen Zeitung, wo man sofort weiß, okay, alles klar, das kann kein Scheiß sein. Naja, klar, im zweiten Satz liest du dann halt, ja, die haben den anderen Benny Weber, also der nicht mit Y, sondern mit I, Benny, geschrieben wird, den von Paderborn verpflichtet. Aber der Moment, dass ich als Fan zu Hause sitze, diese Schlagzeile lese und irgendwie erschrocken, ja, irgendwie schockiert bin, auf der anderen Seite aber auch denke, yes, geil, endlich mal ein Move, so, ne? Auch wenn das vielleicht ein passiver Move gewesen wäre, weil der uns ja quasi weggekauft worden wäre, ne? Aber das zeigt mir schon, dass auf dieser Position nicht alles Gold ist, was glänzt.
Ja, also, ich wüsste jetzt gerade auch nicht, auf welche Position man jetzt noch einen holen sollte, weil wir sind ja jetzt eigentlich komplett besetzt, bis auf den Akademieleiter. Den haben wir ja immer noch nicht, der wird uns ja immer groß angekündigt und immer, wenn man mit Menschen redet, die dann so ein bisschen näher dran sind, heißt, ja, wir haben da schon Namen und es kommt bald und bla bla, immer noch nicht. Also, aber gut, ja, es ist den Kopf von Leitl, ja, wie gesagt, die Aufstellung ist sein Problem. Dass die Mannschaft nicht richtig zusammengestellt ist, ist Benny Webers Problem. Dass die ständig alle verletzt sind, ist das Problem von Kuchno und der medizinischen Abteilung. Ich bin auch Team Leistungskultur, weil die ist offensichtlich nicht vorhanden, beziehungsweise nicht Voraussetzung,
ja,
um da jahrelang bei Hertha den Job machen zu dürfen.
Die ist uns irgendwie auf dem Weg zwischen Michael Preetz und Benny Weber, ja, ist die uns irgendwo abhanden gekommen, habe ich den Eindruck.
Mhm. Irgendwie schon.
Ja. Naja.
Aber man kann es ja auch so sehen, wir sind immerhin schon beim 5. Saisonspiel und bei Leverkusen wollen sie jetzt schon nach dem zweiten
Handeln,
Ten Hag den Trainer rausschmeißen. Ja. Ten Hag wollen sie schon wieder rausschmeißen. Oh,
das ist auch hart.
Ja, aber es ist genau die gleiche Geschichte. Ich lese immer nur Boniface weg, Frimpong weg, der weg, der weg, der weg.
Ja.
Und es kommt irgendwie nichts nach und dann wundern sie sich, warum sie nicht jetzt schon mit 28 Punkten auf Platz 1 stehen.
Naja, es ist im Grunde genommen relativ ähnlich. Ich habe einen alten Baseballkumpel, der tatsächlich aus Leverkusen kommt. Mit dem wäre ich tatsächlich, er hat mich jetzt eingeladen, ich werde, wenn Leverkusen auf St. Pauli spielt, werde ich mir das tatsächlich auch mit ihm angucken.
Um Gottes Willen.
Der ist aber faktisch, klar, ganz andere Falltiefe, wie sagt man, ganz andere Fallhöhe, aber der ist auch high alert und macht sich große, große Sorgen gerade um seinen Verein, ne? Aber naja, ich wollte mit dir jetzt eigentlich noch über den Fall Woltemade sprechen, habe aber ehrlicherweise jetzt gerade gar keine Lust mehr darüber zu sprechen. Das können wir vielleicht nochmal verschieben um eine Woche. Oder möchtest du noch über Woltemade
sprechen? Ach, nee, ich bin froh, dass das Theater jetzt vorbei ist, ja, auch wenn es relativ unterhaltsam war.
Ja, das stimmt. Nee, aber ja, wir belassen es dabei, ich will es gar nicht anschneiden. Ich habe dir noch was ganz anderes Lustiges zu erzählen. Es beginnt wie immer mit... Es beginnt wie immer mit einer Frage. David,
Ja.
Hältst du es für möglich, dass Donald Trump ein Zeitreisender ist?
Aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit?
Aus der Vergangenheit.
Also, wenn man nicht davon ausgeht, dass er die Zeitmaschine selber gebaut, bedient, ansatzweise verstanden hat, halte ich bei dem Klappspaten alles für möglich.
Ja, ne, mittlerweile, ja, du hast recht.
Ja, ja.
Du hast absolut recht. Der Hintergrund dieser Frage ist, ne, als ich mal wieder die Kellertreppe zum Internet herabgestiegen bin, ist mir die neueste Verschwörungstheorie untergekommen, die lautet so. Im 19. Jahrhundert gab es einen Kinderbuchautor, der hieß Ingersoll Lockwood. Und der hat zwei Bücher geschrieben. Und das erste heißt, was?
Davon habe ich, glaube ich, schon mal irgendwie ganz grob was gehört. Irgendwas mit Kinderbuch. Ja?
Bist wahrscheinlich auf das Wort Kind im Zusammenhang mit Donald Trump und seinen fürchterlichen Epstein-Files und so geeicht, was jetzt überhaupt nicht lustig ist, aber naja, ich erzähle erstmal weiter. Ja. So, dieser Ingersoll Lockwood hat auf jeden Fall zwei Bücher geschrieben. Eins 1893, das nannte sich Baron Trumps Marvelous Underground Journey. Also Baron Trumps Marvelous Underground Journey. Das zweite hat er 1900 geschrieben, das hieß The Last President. Im ersten Buch ist der Hauptakteur ein gewisser Baron Trump, wie im Titel ja schon gesagt. Und der lebt zufälligerweise in der Fifth Avenue im sogenannten Trump Castle. Er hat, darum geht es in seinem Buch, er hat einen Hund, der heißt Bulger. Und mit dem läuft er immer durch Portale, für die er den Schlüssel von seinem großen Mentor Don bekommt. Und dieser Baron ist dort tatsächlich ein Zeitreisender. Schon mal geil, wenn man sich auch überlegt, dass der Trump Tower tatsächlich ja wirklich in der Fifth Avenue steht, ne?
Und dass der eine Trump-Sohn auch Baron heißt, oder nicht?
Ja, genau. Im zweiten Buch geht es um einen Außenseiter, der zufälligerweise Präsident wird, obwohl er es eigentlich gar nicht werden sollte und auch in der Fifth Avenue lebt. Denn es gibt natürlich so auch, wie soll ich sagen, auch ein guter eine gute Parallele zur heutigen Zeit, gibt es große Demonstrationen und Aufruhr unter den Sozialisten im New York seiner Zeit in diesem Buch.
Ach, die bösen Sozialisten, ne?
Genau, es wird protestiert allen Ortes. Und nachdem der Protagonist dann tatsächlich wirklich Präsident wird, engagiert er einen neuen Sekretär, der mit Nachnamen Pence heißt.
Oh, Gottes Willen.
Ja. Die Bücher gibt es tatsächlich wirklich. Das kann man unter loc.com nachprüfen. Die heißt libraryofcongress.com. Da kann man sich die Bücher angucken. Das finde ich schon mal sehr spannend. Und jetzt ist doch die eigentliche Frage, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass das alles Zufälle sind?
Also ich glaube nicht, dass Donald Trump ein Zeitreisender ist, aber vielleicht war dieser, wie heißt dieser Typ da, ein Untergangsprophet? Der hat vorausgesehen, dass hier alles im Bach runtergeht und hat es aufgeschrieben.
Hm? Ach so, du weiß meinst den Autor, meinst du?
Ja.
Ja, Inga Lockwood. Nee, Inga soll Lockwood.
Inga soll Lockwood. Was ein Name.
Ja, ne, ist geil. Geil finde ich auch, da hatten wir, glaube ich, irgendwann in irgendeiner Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja noch diesen Onkel von Donald Trump gibt. Der hieß John G. Trump, ne? Mhm. Kannst du dich daran noch erinnern? Da war es ja irgendwie so.
Nee, gerade nicht.
War es irgendwie so, dass der, wenn ich das richtig rekapituliere, also dieser Onkel, den es wohl wirklich gegeben hat, der hat wohl irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, ob der beim FBI gearbeitet hat oder mit denen auf jeden Fall irgendwie zu tun hatte und von denen gerne als Contractor eingesetzt wurde. Auf jeden Fall nach dem Tod von Nikola Tesla hat dieser Onkel John G. Trump im Auftrag des FBI dann 80 Holzkisten und Schrankkoffer aus dem Hotelzimmer, in dem Nikola Tesla verstorben ist, rausgeholt. Da hatte der wohl auch sein Büro. Und soll sich dann allerlei Dokumente, Patente und Aufzeichnungen zu Ideen neuester Technologien unter den Nagel gerissen haben. Das würde ja auch wieder dafür sprechen, ne?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie gesagt, bei Trumpy halte ich mittlerweile alles für möglich.
Ja. Ah. Ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass ich Zeitreisender wäre. Dann würde ich nämlich tatsächlich, und das ist auch krass, dass ich das jetzt so in der Öffentlichkeit sagen muss, ich würde tatsächlich in meine Maschine steigen, in meine blau-weiß lackierte Maschine, die du natürlich lackiert hast, und würde zurückreisen in das Jahr, oder sagen wir in die Epoche zwischen Dieter Hoeneß und Micha Preetz, wo wir Champions League gespielt haben. Und wo wir wenigstens die graue Maus in der ersten Liga waren. Das waren noch richtig schöne Zeiten, da ging es mir noch gut.
Ja. Würde ich tatsächlich gerne auch wieder hin, aber naja.
Dann machen wir das, David. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt so eine Zeitmaschine, das kriegen wir schon hin. Und dann sehen wir uns, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Kommt gut alle durch die Woche, passt auf euch auf, grüßt mir die Außerirdischen und ha ho he.
Ja, was bleibt mir da noch zu sagen? Es ist ein Trauerspiel und irgendwie sind wir alle drin gefangen und ich weiß gar nicht, nächste Woche. Ach nein, ich bin in Bratislava zum Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft. Das aber schon am Donnerstag. Und dann ist Freitag, haben wir noch gar nicht drüber geredet, geht ja dann schon die neue Saison wieder los. Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles. Yay.
Oh Gott, du hast recht, wir müssen gucken. Naja, wir bequatschen das noch. Wir bequatschen das, genau.
Und danach geht's nach Hannover. Da habe ich ja auch schon richtig Bock drauf. Zum Tabellenführer. Alter, ich kann mich da nie wieder auf Arbeit blicken lassen. Ja, gut. Kommt gut durch die Woche. Genießt das Leben. Denk jetzt erstmal 2 Wochen nicht an Hertha. Und vielleicht überraschen sie uns ja und wir gewinnen in Hanoi. Mal gucken. Auf jeden Fall. Bis denne. Tschüss, Howie.
Wir sitzen im Hamsterrad des Irrsinns.
Ja, so kann man es auch sagen.